Die größte Sicherheit habe ich doch in mir selber und in meinen eigenen Fähigkeiten, Geld zu verdienen. Ich bin doch nicht sicher, wenn ich abhängig bin von irgendeinem Chef oder irgendeinem Unternehmen, was morgen auch zumachen kann.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Heute mit Viola Wünning. Entfessle dein Leben. Das ist ihre Botschaft und sie selbst ist der beste Beweis. Mit 19 entschied sich Viola gegen ihren Traumjob und für die Berufslaufbahn als Manager und Führungskraft. In ihren 15 Jahren Karriere bezeichneten DAX-Konzerne Viola als High Potential. Aber erst heute, nach ihrer Kündigung, lebt sie ihr wahres Potenzial als Speaker, Mentor und Trainer. Viola inspiriert Menschen dazu, ihr Warum und den Mut zu finden, ihr wahres Potenzial zu leben. Ihre Kunden leben ihre Berufung oder starten erfolgreich in ihr eigenes Business mit Sinn. Im Podcast spreche ich mit Viola über ihren Weg in die Selbstständigkeit und die Herausforderungen, die sie dabei meistern musste. Sie verrät uns, warum dieser Schritt die beste Entscheidung ihres Lebens war und warum sie Sicherheit nicht mehr im Außen sucht. Besonders spannend fand ich ihre Einstellung zum Thema Spiritualität und wie sie es schafft, diese in ihre Arbeitswelt zu integrieren. Und jetzt viel Spaß mit Viola. Viola, hi, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich freue mich sehr über die Einladung, Johannes. Danke, dass ich da sein darf.
Viola, du bist wirklich ein Leuchtturm, ein Vorbild für viele, bist selbstständig, inspirierst Menschen und hilfst Menschen. So hat es bei dir aber nicht angefangen. Nimm uns doch mal zurück mit in deine Kindheit. Was wollte die kleine Viola denn mal werden?
Erstmal danke für die schönen Worte. Das hätte sich die kleine Viola auch nicht mal vorgestellt, dass das mal jemand über sie sagen würde. Aber für die kleine Viola war eigentlich immer klar, die wollte was mit Tieren machen und dann irgendwann später wollte ich eigentlich Tierärztin werden. Also eigentlich nach dem Abi Veterinärmedizin studieren. Ich habe Tiere geliebt, ich war so ein kleines Kind, ich musste jeden Hund anfassen und auf jede Wiese laufen, wo Pferde waren oder irgendwelche anderen Tiere. Und es gibt Geschichten, da hat mir meine Oma mal erzählt, als sie noch gelebt hat, dass sie mit mir spazieren gegangen ist, vorausgelaufen ist und dann auf einmal war ich weg. Und dann bin ich in den Vorgarten geklettert von irgendeinem Haus und habe bei einem Schäferhund das Maul aufgemacht und habe reingeguckt und habe mir angeguckt, was der für Zähne hat. Und der Schäferhund saß da wohl ganz lieb und hat das mit sich machen lassen, Gott sei Dank. Und das war die kleine Viola.
Das war die kleine Viola. Und was ist dann in dieser Schule passiert, dass du rausgefallen bist aus dem System und plötzlich kein Tierarzt mehr werden wolltest?
Also es hat mit der Schule gar nicht viel zu tun, sondern wirklich mehr mit meiner Kindheit, mit dem, was ich da erlebt habe. Und ich hatte, als ich dann vor der Wahl stand, den großen, großen Drang, mich wirklich unabhängig zu machen. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen und mir war damals klar, wenn ich dieses Ding durchziehe mit dem Studium, also ich wusste erst einmal, meine Familie kann mir kein Geld geben. Das heißt, ich hätte mir das alles sowieso erarbeiten müssen. Aber ich wusste auch, es dauert ja noch ganz lange, bis ich damit mein eigenes Geld verdiene. Und damals war wirklich, das ist auch ein bisschen meine Geschichte so, mein Antrieb allgemein. Und mir ging es wirklich nicht gut da um diese Zeit, wann überlegt man sich das so mit, ich war ziemlich jung in der Schule, so mit 18, 19, ich habe Abitur mit 18 gemacht tatsächlich und deshalb habe ich mich dann für was Vernünftiges entschieden, weil mich zu dem Zeitpunkt eben auch Siemens haben wollte und die hatten ein duales Studium im Angebot, wo du eben in die Ausbildung gehst und BWL, beziehungsweise wir waren tatsächlich die ersten Bachelor of Business Administration, ja, damals in Deutschland. Und da habe ich natürlich mein eigenes Geld verdient und deswegen war das für mich dann klar, dass ich diesen Weg gehe. Leider.
Das heißt, das war, wenn man das jetzt, es gibt irgendwie so zwei Motivationen oder zwei Richtungen, weg von und hinzu, das war in dem Fall eher so ein Weg von.
Aber 1000% weg von, ja.
So. Also nicht gefragt, wo will ich hin, sondern erstmal klar, hier mal weg und dann schauen.
Ja. Und das war auch für die junge Viola ganz toll, da so eine Firma wie, also ich hatte ganz viele Vorstellungsgespräche, so wie man das ja so macht, ne? Ich habe damals noch in Hamburg gewohnt, da komme ich ja eigentlich auch her aus der Ecke und hatte da meine ganzen, die ganzen Hamburger Firmen und die Vorstellungsgespräche und so. Und dann wollte, das ist für junge Menschen, ist das was, ne? Wollte eine Firma wie Siemens mich haben. Das wäre auch so ein bisschen so eine kleine Ehre. Ist schon spannend, wie man als junger Mensch so denkt, ne? Wie man da heute drauf guckt. Aber damals war das für mich so, wow, ach, wenn die mich haben wollen, dann kann ich da nur hingehen, quasi.
Kann ich nur hingehen, klar. Ist eine tolle Firma. So, und dann hast du gesagt, ich meine, aber auch ein ganz spannender Punkt, weil du ja wirklich Verantwortung auch an dem, in dem Fall für dich und dein Leben auch übernommen hast, ne? Und gesagt hast, nö, so wie es jetzt hier ist, ja, das will ich jetzt nicht akzeptieren, ich mache jetzt was dagegen.
Ja, aber es war so eine richtig blöde Negativmotivation. Ich glaube aber, dass ein anderer Teil dieser Motivation wirklich dieses, boah, ich mache lieber was Vernünftiges, was Sicheres, was, wo ich Karriere machen kann bei einer großen globalen Firma. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele unserer Zuhörer auch. Entweder haben die Eltern gesagt, Kind, mach doch was Vernünftiges. Und bei mir war das dann eher so der innere Antrieb, dass ich gesagt habe, das ist doch was viel Vernünftigeres. Es ist viel greifbarer, als da jetzt noch zig Semester irgendwas zu studieren, ne?
Und dann bist du nach Siemens oder zu Siemens.
Das ist so lustig. Nach die Siemens, ja, genau.
Nach die Siemens bist du hier gegangen. So, und bist du da, also auch, da hast du daheim gewohnt vor, bist du ausgezogen zum Studium und hast du so richtig den Cut gemacht.
Ich bin dann tatsächlich sogar durch Siemens einmal quer durch Deutschland gekommen, habe in Berlin studiert, habe dann diverse Einsätze gehabt und wollte dann ursprünglich mal in München anfangen nach der Ausbildung. Das war dann so eine Schwierigkeit, dass du nach der Ausbildung fertig warst, aber das Studium noch weiter lief. Also die Ausbildung 2 Jahre ging und das Studium aber noch weiter lief. Das heißt, du warst eben noch in so einer Ausbildungssituation, musstest dir einen Job suchen, in Hamburg gab es keine. Und dann war ich erst in München. Dann hat sich da das waren damals die Probleme mit dem Communications-Bereich von Siemens, dann ging das nicht mehr. Und dann bin ich in dem verhasstesten Job ever gelandet. Also wenn du mich fragst, was ich in der Berufsschule gehasst habe, dann war das definitiv Rechnungswesen, Buchhaltung. Sowas, wo bin ich gelandet dann? Der letzte Job, der noch frei war, weil ich dann keine andere Wahl mehr hatte, weil ich dann eben da gezwungen wurde, mir nochmal ganz am Ende einen neuen Job zu suchen, war im Rechnungswesen. Und auf einmal bin ich dann 2 Jahre später, nach dem Entschluss zu Siemens zu gehen, in Nürnberg gelandet, in Franken, im Rechnungswesen.
Stark. Stark. Und das hatte ich aber dann so ein bisschen geprägt, weil ich glaube, wenn ich recht weiß, bist du dann in deiner Corporate-Karriere auch in dem, zumindest im Einkauf, im Einkauf irgendwo geblieben. So ein bisschen mit Zahlen hat es dann immer zu tun, ne?
Ja gut, ich habe dann das Rechnungswesen bald hinter mir gelassen. Das war auch gut so. Und bin dann irgendwann in den Einkauf gegangen. Das war quasi mein zweiter inhaltlich anderer Job. Und der hat mich dann auch tatsächlich in meiner Karriere ja 13 Jahre begleitet. Und dann war ich ja noch in anderen Firmen, habe dann Firmen gewechselt, weil ich dachte immer für mich, höher, schneller, weiter, mehr Anerkennung, mehr Gehalt. Die größten Gehaltssprünge machst du natürlich, wenn du irgendwo neu verhandeln kannst, in neue Firmen gehst. Dann wurde ich auch zum Teil wieder abgeworben von der alten Firma. Und ich war richtig, richtig gut in meinem Bereich. Also ich war eine sehr gute Einkäuferin, ich konnte sehr gut verhandeln. Ich habe große Verantwortung gehabt für Projekte, Turnaround-Projekte mit über 50 Millionen Euro, habe dafür Verträge geschrieben, habe das Claim-Management gemacht, bin durch die ganze Welt gereist und habe gedacht, das macht mich jetzt ja wohl glücklich, oder? Viel Geld, Anerkennung. Ich bin dann Manager gewesen. Später dann bin ich bei Bayer gelandet und bin dort auch Führungskraft geworden. Das war das, was ich mir immer gewünscht habe, weil ich parallel auch schon immer eine Coaching-Ausbildung laufen hatte und verschiedene laufen hatten. Das war immer so mein persönliches Interessensgebiet. Ne? Aus einer eigenen, natürlich aus einer eigenen Geschichte heraus, weil ich gerne meine Kindheit irgendwie verarbeiten wollte und schnell gemerkt habe, Therapien bringen mich gar nicht weiter. Ich muss das selber in die Hand nehmen. Dann habe ich Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich immer weitergebildet in dem Bereich. Aber für mich war das immer so eine, ja, mehr so eine private Geschichte. Und dann bin ich, habe auch ein bisschen was als Coach gemacht, aber nie so richtig ernst. Und dann bin ich als Führungskraft davon ausgegangen, so, jetzt kann ich endlich mal meine ganzen Coaching-Skills, die ich so habe, und das, was ich eigentlich will, nämlich Menschen weiterbringen und Menschen weiterentwickeln, jetzt kann ich das endlich ausleben. Tja.
Das heißt, die Coaching-Ausbildung, die hast du während deiner Zeit bei Siemens oder bei deiner Zeit als Einkäuferin auf jeden Fall begonnen, aber nicht aus einem Karriereaspekt oder Motivation heraus. Also das war nicht der Gedanke, ich mache jetzt die Ausbildung und in 2 Jahren oder was mache ich mich selbstständig, sondern das war einfach, weil du dich ganz persönlich als Mensch weiterentwickeln wolltest und du ja so auch deine Vergangenheit damit so ein bisschen aufarbeiten wolltest.
Auf jeden Fall. Ich habe mir das damals überhaupt nicht vorstellen können, mich selbstständig zu machen. Also das war ganz weit weg. Das war gar nicht in meinem Portfolio an Gedanken, dass ich irgendwann mal komplett damit selbstständig sein könnte.
Was war denn das für eine Ausbildung?
Ich habe angefangen mit NLP tatsächlich. Also ich bin seit Mitte 20, was ja schon ein paar Jährchen her ist, bin ich NLP-Master und habe dann immer weitergemacht. Habe mich dann in Bereichen systemische Ausbildung, Strukturaufstellung. Irgendwann kam das Thema Spiritualität dazu. Mhm. Auch Spiritualität im Coaching, Energiearbeit. Dann habe ich noch mal eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung draufgesetzt. Also dann mit, ja, sag ich mal so Mitte 30 war ich wirklich jemand, der schon so 7, 8 Coaching, Aus- und Weiterbildung irgendwo in der Tasche hatte. Aber immer noch hauptangestellt, ne? Also immer noch in meiner Karriere auch, in einem ganz anderen Film. Ja.
So, das hast du dann einfach nebendran gemacht, die Urlaub genommen oder das war dann ein bisschen oft Wochenendens und auch gut finanzieren können, weil du hattest ja einen guten bezahlten Job, hattest auch zu dem Zeitpunkt keine Familie, hast für dich gesorgt, da ging das gut.
Was andere Leute Hobbys waren meine Coaching-Ausbildung. Hm.
Stark. Und irgendwann hast du gemerkt, huch, ich habe da ja irgendwie Ressourcen und Know-how aufgebaut. Und oder was war der Punkt? Warum hast du irgendwann mal gesagt, nee, Leute, hier, mir reicht's. Ja, ich muss jetzt hier mein eigenes Ding machen.
Also es war ein sehr schleichender Prozess, muss man sagen. Und schon damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, als junger Mensch einen vernünftigen Weg zu gehen, glaube ich, da spürt man schon, die Vernunft ist nicht das, was uns glücklich macht. Die Sicherheit, die wir vermeintlich fühlen, heute sehe ich das auch ein bisschen anders, ja, ist nicht das, was uns glücklich macht. Und wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe heutzutage, dann sage ich immer den Satz, ich kletterte die Karriereleiter Stufe um Stufe höher. Und als ich dann oben angekommen war, stellte ich fest, dass meine Leiter leider an der falschen Wand lehnte. Das heißt, es hat sich eigentlich über viele Jahre dann der Gedanke wirklich eingeschlichen. Ich sagte, Viola, was machst du hier eigentlich? Was machst du da? Du verschwendest ja wirklich ganz viel Zeit, ganz viel Lebensenergie und ich war wirklich ein 100% loyaler, also ich war der beste Angestellte, den du dir so vorstellen kannst, zumindest in Sachen Überstunden machen, zumindest in Sachen, sie ist krank, kümmert sich aber trotzdem noch drum, extra Projekt, kein Problem, das macht Viola, das ist gar kein Thema, aber wir haben hier eine Herausforderung, gar kein Problem, frag mal Viola, ach, die kann auch noch schnell das trainieren oder das moderieren oder noch mal schnell einen Lieferantentag organisieren. Ich habe das immer alles angenommen, weil ich immer schon ein High-Performer war, ich wurde auch intern als sogenannte High-Potential gedealt, ja, das sind dann die Leute, denen du eine Karriere voraus sagst, also du sagst, die werden auf jeden Fall ein paar Tarifstufen oder dann Karrierestufen, irgendwann war Tarif für mich natürlich auch kein Thema mehr, weiter höher kommen. Und deswegen war ich auch in so einem Film, der sich ja erstmal sehr schlüssig anhört. Ne? Also wer gibt das schon freiwillig auf? So eine Karriere mit ganz viel Geld, du weißt, du kommst auf jeden Fall weiter, du musst dir da keine Gedanken machen. Aber ich persönlich, privat zu Hause, ich bin daran zerbrochen. Ja, ich hatte mehrere Burnouts, also definitiv einen echten, sag ich mal in Anführungszeichen, wo ich auch dann wirklich in der Klinik gelandet bin. Ich hatte ein paar Nahhände, wo ich dann selber noch irgendwie die Reißleine ziehen konnte. Aber es war immer klar, dass dieser Job mir mehr Lebenskraft, Energie und all das raubt und Zufriedenheit und Glück raubt, als das, was ich da reingesteckt habe. Also das war keine gute Balance.
Wie alt warst du das, als du da gemerkt hast, so langsam, irgendwie läuft hier was in die falsche Richtung?
Ich Ich glaube, das war so der Bereich, wo ich dann wirklich immer ein Manager wurde und gedacht habe, so jetzt kann ich was verändern. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, kann ich doch nicht. Ne? Der Rahmen bleibt irgendwie mein Rahmen, den ich habe, Menschen zu verändern oder denen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, den bekomme ich ja auch nicht, weil ich sitze immer noch in der gleichen Schuhschachtel, ich habe immer noch die gleichen Schleifchen, ich habe immer noch das gleiche Dach drüber, auch wenn ich jetzt mehr Verantwortung habe. Und manchmal hat es mir sogar mehr wehgetan, gewisse Sachen durchdrücken zu müssen oder weitergeben zu müssen an meine Mitarbeiter oder an meine Teams dann damals. Und das fing so an, ja, also wirklich mit Anfang 30, glaube ich, muss man sagen. Ne? Also ich sage heute immer so, es waren schon so gute 7 Jahre, wo, glaube ich, ab dem ersten Gedanken, wo ich dachte, nee, das kann jetzt hier nicht mehr so weitergehen und willst du das wirklich und was machst du eigentlich, wo das so der Samen gepflanzt wurde. Ne? Und ich hatte halt damals keinen Menschen an meiner Hand, der gesagt hat, Viola, hör mal zu, die Selbstständigkeit, ja, sie ist nicht einfach, aber guck mal, so geht das. Mhm. Mach mal Schritt 1, 2, 3, 4, 5, sondern für mich war das ein Riesenberg, vor dem ich ganz alleine stand. Also auch wenn du heute ist das immer noch so, wenn du Coaching-Ausbildung gehst, wenn du da mal guckst, wer von den Leuten macht sich denn wirklich selbstständig danach, das sind von 10 vielleicht 2 oder 3. Das ist halt einfach so. Ne? Also das war irgendwie vollkommen akzeptiert in der Branche, dass du all diese Ausbildung machst und dann machst du das halt so für dich nur, ja, sozusagen.
Aber der ja auch langsam.
Und deswegen war das.
Hast du auch mal lang einfach die Ausbildungen gemacht und warst irgendwie damit happy, hat dir auch was gegeben, ist ja auch kein Fehler, ne? Hat dir was gebracht. Und aber irgendwann hast du dann halt gemerkt, ja, kann man vielleicht dann auch einsetzen, ne?
Ja, es war ehrlicherweise sogar ein sehr, sehr harter Moment. Ich bin, also ich war in dem Gipfel von allem. Ich saß dann immer noch schon vor meiner Chefin und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich glaube, das geht ja alles nicht mehr. Und ich habe immer so eine Autobahnausfahrt gehabt, wo ich wusste, wenn ich da jetzt wieder rausfahre, dann komme ich wieder nach Hause. Und jeden Morgen bin ich so vorbeigefahren und dachte so, boah, was willst du jetzt gerne wieder? Hier diese Autobahnausfahrt, dann noch an einem netten Kaffee anhalten, dann wieder zu Hause. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als irgendwie, ich habe Homeoffice geliebt. Ja, tue ich auch heute noch. Ich finde es total toll, zu Hause zu sitzen und für mich hinzuarbeiten und produktiv zu sein. Und an diesem Morgen habe ich einen Anruf gekriegt und das war ein sehr trauriger Anruf. Ich habe die Nachricht gekriegt, dass ein guter Freund von der Familie verstorben ist, also von heute auf morgen einfach. Und an dem Tag habe ich diese Ausfahrt genommen. Ich bin da rausgefahren, ich bin wieder nach Hause gefahren und ich habe mir die Frage gestellt, Viola, was wäre denn eigentlich, wenn du morgen tot umfallen würdest? Hättest du denn dieser Welt gegeben, was du ihr hättest geben können? Hättest du das gelebt, was dich glücklich gemacht hätte? Hättest du irgendwas in dieser Welt verändert? Und die Antwort war ganz klar, nein, hättest du nicht. Und das war ein Punkt, wo ich entschlossen habe, und ab jetzt will ich es zumindest versuchen. Und ab jetzt will ich diesen Weg gehen, der mich glücklich macht. Und den Weg gehen, den die Welt vielleicht auch braucht. Also ich war immer schon jemand, der viel von plastikfrei, ich bin Veganer, ne? Also plastikfrei essen, plastikfrei sein, so vegan wie möglich essen, gesund essen, möglichst also energieeffizient leben. Und also mich hat das schon immer interessiert, diese Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Aber ich habe gespürt, und das Witzige daran ist, ich habe in einem Chemieunternehmen gearbeitet, ne? Also in einer Chemiesparte von Bayer damals. Also allein schon diese inneren Konflikte, dass ich jeden Tag in eine Firma gefahren bin, das war einfach gar nicht so klar. Aber an dem Tag wurde es dann klar. Und ich habe gesagt, nein, jetzt kündige.
So, bis am nächsten Tag zum Chef, hast du die Kündigung hingelegt?
Fast. Ich hab dann mich schon noch mal ein bisschen damit beschäftigt. Ich glaube, es ist so der Klassiker. Ich habe so 3 Bücher gelesen über Marketing, so über Sogmarketing, wie man ein Unternehmen gründet und so weiter. Ich habe dann gekündigt, relativ zeitnah, hatte dann aber noch ein halbes Jahr Kündigungszeit und bin dann erst ein halbes Jahr später auch rausgekommen, sozusagen. Ich war immer ein loyaler Mitarbeiter. Ich habe so ein Riesenprojekt gestemmt in der Firma und war also vollkommen auch da, mit Überstunden komplett involviert und habe mich dann verabschiedet. Und dann stand ich dann da, es war ein 1. Juli und ich dachte so, boah, krass, du musst nirgendwo mehr hingehen. Du musst dich nicht morgens ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Und jetzt kannst du erfolgreich werden in deiner Selbstständigkeit. Dachte sie noch, so naiv wie sie war. Weil sie hatte ja 3 Bücher gelesen.
Ja, immerhin. Ist mehr wie viele andere. Ja. Okay, so da hattest aber dann dieses Szenario, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, raus bist, aber mit Überstunden Urlaub auch noch eine gewisse Zeit hattest, wo du einen Bayer-Gehalt bezogen hast, aber nicht arbeiten musstest für Bayer. Ist das richtig? Das stimmt nicht.
Nee, so habe ich es nicht gemeint. Okay. Nee, ich war wirklich noch ein halbes Jahr da. Ich hatte 1,5 Wochen Urlaub noch oder okay. 2 oder so. Okay. Von daher. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich sogar noch so viel Zeit da in was wäre immer noch so mein Leben. Ich habe da noch so viel Zeit investiert, dass ich eigentlich für meinen Businessaufbau per se nebenbei fast gar nichts gemacht habe, außerhalb eben diese 3 Bücher zu lesen. Ich habe mir ein Logo bei Fiverr erstellen lassen. Kennst du ja, ne? Für $15 oder sowas war das damals. Habe mir einen Namen überlegt. Habe eine Website gemacht. Ich glaube, das war so meine Vorbereitung.
Wusstest du denn, ich meine, das eine ist, diesen Entschluss zu treffen. Ja, Moment mal, hier passt was nicht. Ich habe hier einen Wertekonflikt. Ich will es selber, aber wie sah dieser Prozess aus, herauszufinden, was du denn da anbieten willst am Markt? War das dir sofort klar und was war es genau, was du zu Beginn deiner Selbstständigkeit angeboten hast?
Ich würde dir jetzt so gerne mein erstes Logo zeigen und du würdest dich weglachen. Also der Name meines Coaching-Auftritts damals war Coaching für Lebensqualität. Und es gab so ein Logo mit einer Frau, die vor einem Sonnenuntergang stand. Das war so pink, lila, Aprikot. Hm. Ja, sah wirklich richtig schön aus. Und das war es dann auch schon bis zu dem Zeitpunkt. Natürlich hatte ich keine Ahnung. Ich habe zwar Bücher gelesen über Positionierung und alles und ich habe mich da ein bisschen dran langgehangelt, aber ich hatte ja gar keine Ahnung in dem Markt. Also das muss man schon sagen, dieser Switch vom Angestellten zum Unternehmer, den machst du nicht mit der Entscheidung, dass du kündigst und dass du dich jetzt selbstständig machst, sondern der hat bei mir Jahre gedauert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich dauert er auch immer noch, ja. Ich bin natürlich gnadenlos gescheitert mit diesem Punkt am Anfang. Hat niemand interessiert, Coaching für Lebensqualität, und war vollkommener Murks, weil, das ist auch der Fehler, den die meisten Selbstständigen machen, wenn sie neu anfangen, die wählen halt erstmal Themen, die etwas mit ihnen selbst zu tun haben, ohne zu überprüfen, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt, ob das jemand haben will, ob jemand Geld verzahlt. Und was war Coaching für Lebensqualität? Das war natürlich das, was ich brauchte am allermeisten in diesem Moment, ja. Und deswegen war das für mich auch alles so schön und so schlüssig, und da hatte ich diese schöne Website und diese schöne Visitenkarte, und es kam ja so gut wie keiner. Es war eine Riesenkatastrophe, weil das hat natürlich innerlich all diese Stimmen, die ich natürlich trotzdem hatte, die gesagt haben, Viola, wie bist du bitte bescheuert, wie kannst du so einen gut bezahlten Job aufgeben und jetzt dich in so ein Risiko wagen, wie willst du deinen Lebensstandard halten? Also ich meine, ich lebe ja immer noch hier, also irgendwann hat es ja scheinbar funktioniert, auf 200 Quadratmeter in Köln am Waldrand, das ist ja kein Pappenstiel, das muss ja auch erstmal bezahlt werden, ja, meine Urlaube, bin schon immer gerne gereist, ich habe einen gewissen Lebensstil, und die ersten Monate waren richtig, richtig teuer, aber die waren richtig teuer, nicht weil ich Kosten hatte, sondern weil ich nichts eingenommen habe. Und das habe ich halt vollkommen unterschätzt, und das habe ich natürlich erst dann gemerkt, nachdem ich gemerkt habe, huch, lila-rosa Coaching für Lebensqualität will ja gar keiner kaufen.
Und dann?
Und dann habe ich das Glück, dass ich immer schon eine Mentalität hatte, die heißt, ich werde nicht aufgeben. Und wenn andere das können, dann kann ich das auch. Und dann habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht, dann aber im Bereich Businessaufbau, ganz viele Experten auch weltweit besucht, bin auch nochmal richtig in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Muss auch heute sagen, diese letzten Jahre, in denen ich selbstständig bin, das hat in mir ein größeres Wachstum hervorgerufen in meiner Persönlichkeit, als es jemals all die Coaching-Ausbildungen, Therapien, whatever ich gemacht habe, vorher jemals gemacht haben. Ja? Das heißt, überhaupt nochmal das Thema Money-Mindset aufzuräumen. Ja? Wenn du als Angestellter monatlich dein Geld auf deinem Konto hast, das fühlt sich richtig scheiße an, wenn du dann auf einmal dafür verantwortlich bist, dass es selber reinkommt. Und dann kommen auf einmal all die Glaubenssätze über Geld, die dich in deinem Leben vielleicht noch nie so sehr beeinflusst haben. Ja, also ganz riesige Themenfelder, die ich aufgeräumt habe. Ja, auch all die Fragen, die sich auch meine Kunden heute natürlich mal stellen, wenn sie in die Selbstständigkeit denken, warum sollte denn jemand von mir was kaufen? Was kann ich dann schon der Welt geben? Ne? Sollte ich dann Experte sein? Gibt doch schon so viele da draußen, die das auch machen. Und wenn du nicht an dich glaubst und das in dir drin noch nicht so gereift ist, das weißt du selber, ne? Dann wirst du nicht erfolgreich. Das ist einfach so. Und deshalb ist diese Reise echt nochmal sehr lang gewesen, sehr deep. Und ich würde auch da sagen, bin ich auch noch nicht am Ende. Das wird auch noch, ich glaube, wir werden uns alle noch weiterentwickeln. Aber es war auf jeden Fall richtig krass. Also ich habe dann über ein Jahr nochmal sehr intensiv und ich habe nochmal über, halte ich fest, willst du wissen, wie viel Geld ich nochmal ausgegeben habe?
Natürlich wollen wir das wissen.
Ich habe nochmal über 70.000 Euro ausgegeben. Für all das. 70.000 Euro. Für Ausbildung, für Coaches. Ich bin dann weltweit auch gereist, war auch viel bei den Amis, habe mir da viel angehört, habe mir private Coaches und Mentoren genommen. Und,
wie hast du das finanziert? Weil dein Business hat es ja, wie du gesagt hast, bisher noch nicht so richtig hergegeben.
Ja, ich hatte natürlich das Glück, dass ich schon noch was auf der Seite hatte, einfach aus meiner Vergangenheit von 15 Jahren Karriere. Ja. Und ich weiß auch wenn du, lieber Zuhörer, das hörst, dass du sagst, ja toll, ich kann das ja gar nicht schaffen, weil so viel Geld habe ich ja nicht. Musst du auch nicht. Ich hatte damals halt niemanden gefunden, der irgendwie auf diese Art und Weise sinnvoll mich an die Hand nimmt und mich wirklich in diesem kompletten Prozess begleitet. Also mir nicht nur beibringt, wie man eine Facebook-Anzeige schaltet und wie man irgendwie so mental nochmal Blockaden löst oder wie man seine Positionierung schärft oder wie man verkaufen lernt oder wie man eine Website aufbaut oder sowas. Das hatte ich halt alles nicht. Ich habe mir das selber alles zusammengestückelt und irgendwie gesucht und so weiter und habe halt total so jemanden vermisst, der mich für diesen Prozess an die Hand nimmt. Und so habe ich mir das halt alles relativ teuer eingekauft. Aber ich muss auch sagen, es gibt Dinge im Leben, die sind einfach unbezahlbar. Also ich habe Menschen kennengelernt auf dieser Reise, auch die nur durch ein paar Worte zu mir in mir drin Dinge ausgelöst haben, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und wenn du mich heute fragen würdest, wie viel Geld würdest du dafür ausgeben, würde ich sagen, keine Ahnung, ich nehme alles, was ich habe, ist mir egal. Ja, es ist einfach unbezahlbar. Ja.
Das ist ganz spannend, vor allem, was du auch vorher gesagt hast, finde ich total schön, weil es meine Hauptthese irgendwie auch ein bisschen unterstreicht, dass Unternehmertum eigentlich der beste Schlüssel oder das beste Vehikel ist zur Persönlichkeitsentwicklung. Und das hast du gerade auch so schön beschrieben, dass du dich so enorm weiterentwickelt hast, als du in deine Selbstständigkeit gegangen bist und angefangen hast, unternehmerisch tätig zu werden. Du hast viele Ausbildungen gemacht. Hast du eine, wo du sagen würdest, boah, also die sticht irgendwie, die sticht raus, das war irgendwie, hebt sich nochmal ab. Ich meine, ich weiß es, du warst so fast bei der Crème de la Crème, auch weltweit, aber gibt es irgendeine, die du da rausziehen würdest und sagen, boah, die war richtig, also das.
Puh. Sollen wir ein bisschen Schleichwerbung machen? Also ja, gerne. Ich kann dir nur sagen, dass, und das ist jetzt das Thema Mindset, weil ich kenne ja auch deine Meinung dazu, wir sind da vollkommen d'accord. Wenn du kannst die erfolgreichsten Strategien, Business-Tools, Marketing-Tools kennen und anwenden, wenn dein Kopf nicht dazu passt, zum Erfolg, dann passt das einfach nicht. Und wenn du nicht gewillt bist, diesen einen Schritt mehr zu gehen, als andere ihn gehen, diesen einen Schritt mehr zu gehen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, nochmal aufzustehen und wieder weiterzumachen. Und das habe ich gelernt in einem Seminar in den Spanischen Bergen. Das war vor mittlerweile 2,5 Jahren. Das ist ein Seminar von Success Resources, ist ein internationaler Trainingsanbieter. Und dieses Seminar heißt Enlightened Warrior Training Camp. Was ich übrigens heute auch weiterführe. Also jetzt, wo wir gerade telefonieren, läuft ja mein Business Warrior Bootcamp. Also genau diese Mentalität, diese Warrior-Mentalität, diese Krieger-Mentalität, dieses ich kann alles schaffen. Also in diesem Seminar, in diesen paar Tagen in den Spanischen Bergen, habe ich Dinge getan, die habe ich noch nie in meinem Leben getan. Mein Körper hat Dinge ausgehalten, die musste er noch nie in meinem Leben aushalten. Ich bin Todesängste überwunden, die habe ich noch nie in meinem Leben, bin ich damit konfrontiert worden. Und gleichzeitig war so viel Verbindung, so viel Liebe, so viel Verbundenheit da zu den Menschen, die mich dabei unterstützt haben, vor Ort durch diese Ängste zu gehen. Das sind Verbindungen, die bis heute noch halten. Also es ist einfach was fürs Leben gewesen. Und ein Warrior spricht nicht über das, was im Enlightened Warrior Training Camp passiert ist, damit alle anderen auch die Chance haben, das zu erleben. Aber eins kann ich vielleicht sagen, ich habe da auch jemanden kennengelernt, der mir damals... du kennst ihn ja auch, wir können ja über ihn sprechen, ne? über den Tobi, über den Tobias Beck. Und wir waren dort beide als Teilnehmer. Und ich habe da wirklich an vielen Tagen Übungen mit ihm gemacht, also eigentlich fast allen. Wir hatten irgendwie immer, manche Dinge sollen einfach so sein im Leben. Also wir wurden irgendwie immer zueinander zugeordnet. Wir haben uns sehr gut kennengelernt. Ich würde behaupten, dass er mich besser kennt als viele Menschen in meinem Leben und umgekehrt auch, weil es halt sehr, sehr grenznah ist, was du da erlebst. Und da passieren Dinge, das darfst du auch Deutschen manchmal gar nicht erzählen. Die fassen sich an den Kopf und sagen, was machst du da bitte? Viola, hast du nicht mal eine Tassen im Schrank? Warum machst denn du sowas? Und der hat mir in einer sehr intensiven Übung, die wir ganz am Ende all dieser Tage gemacht haben, und die Übung hieß, und ich mache die auch heute auf meinen Events, die hieß The Beauty I See in You, also das Schöne, was ich in dir sehe. Und du guckst dem anderen ganz, ganz tief in die Augen und nach all den Tagen erzählst du ihm, was du in ihm siehst, die Kraft und das, was er kann. Und Tobi hat als damals ganz tief in meine Augen geguckt. Und die Tränen liefen schon, also das war eh schon alles vorbei, also alle Barrieren waren runtergefahren. Er hat einfach gesagt, Viola, deine Geschichte und deine Energie gehört auf die Bühne. Geh auf die Bühne. Und das war für mich damals gar kein Thema. Ich war halt einfach Coach und Trainer bis dahin. Also klar, auch eine kleine Bühne, aber irgendwie anders. Und wenn dir das so jemand sagt, dann denkst du dir, ja, denke ich dann wohl doch mal drüber nach, ne? Also keine Ahnung, wenn mir das jetzt dem Herrn Müller von ihm angesagt hätte, hätte ich es vielleicht nicht so ernst genommen. Und dieser Moment war nicht nur sehr berührend für mich, sondern ich habe das auch sehr ernst genommen, weil ich auch gespürt habe, dass er das ernst gemeint hat. Und habe tatsächlich dann ja mein komplettes Event-Business nochmal draufgesetzt auf mein Einzelcoaching/Trainer-Business sozusagen. Was ja auch ein Riesensprung nochmal für mich war, mit allem. Du brauchst ein ganz anderes Team, du hast ein ganz anderes Invest. Und habe dann wirklich auch diese Art von Events, die ich erleben durfte bei den Amerikanern, die sehr besonders sind, sehr interaktiv, sehr fesselnd, sehr dynamisch, sehr energetisch, die sehr viel machen mit Menschen, habe ich mir vorgenommen, das möchte ich eben auch, auch in Deutschland machen. Und habe das quasi umgesetzt, eben auch, weil ich da diesen einen Moment hatte, wo Tobi mir das so gesagt hat, dass es wirklich so bis in die kleinste Ritze meiner Seele und meines Herzens angekommen ist. Und dann habe ich nur gesagt, okay, Challenge accepted.
Challenge accepted. Das machst du jetzt. Und vom Thema her bist du ja auch so ein bisschen breiter geworden, beziehungsweise ja, hast du auch nochmal einen Switch gemacht. Es geht bei dir jetzt nicht mehr vornehmlich um Lebensqualität, wie du gestartet bist. Ich meine, die kommt hoffentlich mit. Aber du hilfst ja Menschen letztendlich in Beruf erfolgreich zu sein, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Einfach durch diesen Prozess, den du jetzt selber, wie du beschrieben hast, durchgemacht hast und viel Geld und auch, wie du immer noch sagst, gut investiertes Geld dafür liegen lassen hast, aber du sagst, es geht auch ein bisschen kostengünstiger.
Na, das auf jeden Fall. Zumindest, also ich möchte heute der Mensch für andere sein, den ich damals halt nie hatte. Ne? Jemand, der wirklich mich auch versteht und mich da abholt, wo ich gerade stehe, als unglücklicher Angestellter. Also wir fangen auch wirklich damit an, erstmal herauszufinden, also in meiner Arbeit fange ich immer mit dem Thema an, was ist denn eigentlich dein Warum? Passt denn eine Selbstständigkeit überhaupt von dir? Ist das nur so eine Weg-von-Motivation, dass du sagst, ja, ich habe ja gar keinen Bock mehr, ich muss hier raus? Ja, aber wenn du trotzdem, also ich weiß nicht, ob du da mit mir übereinstimmst, aber ich finde es, braucht trotzdem gewisse Parameter, die du mitbringen darfst in eine Selbstständigkeit. Und Romantik bringt dir gar nichts. Also wir denken, wir sind dann alle frei, wir sitzen alle mit dem Laptop am Pool. Ja, bis das passiert, da darf auch noch einiges vorher an Kraftakt und an Energie reingesteckt werden. Ja, und an Können und an Wissen. Und dazu musst du auch bereit sein. Das heißt, ich schaue mit den Leuten natürlich auch immer erstmal, hey, was ist das eigentlich? Was willst du denn? Passt das wirklich zu dir? Und was willst du eigentlich stattdessen in dieser Welt bewegen? Und in diese Schiene dann, weil wir haben ja schon einen Job, der uns unglücklich gemacht hat. Ja? Ich kenne das sowohl als meine Kunden, die kennen das auch. Und wenn wir dann ein neues Business aufbauen, dann darf das natürlich ganz viel auch mit unserem Warum zu tun haben. Also es darf da reinarbeiten, wo wir wirklich unser Potenzial nutzen, wo wir wirklich die Dinge in der Welt bewegen wollen, die wir bewegen wollen, ne? Und auch bewegen können. Es darf mich bewegen und es darf die Welt bewegen. Und da geht es dann darum, dann ein Business aufzubauen. Das ist halt in meinem Fall dann meistens ein Dienstleistungsbusiness, weil ich mich da einfach am besten auskenne mittlerweile. Also Coach, Berater, Trainer, Speaker, auch Heiler, ja, also auch die spirituelle Ecke, die decke ich mit ab. Und dann geht es wirklich um diesen Prozess Stück für Stück, nicht den gleichen Fehler wie ich zu machen, irgendwas auf den Markt zu knallen, was dann Coaching für Lebensqualität heißt und keiner kauft, sondern da durchgeführt zu werden und die ganze Zeit halt dieses Mindset mitzunehmen auch und innerlich diese Klarheit zu entwickeln, wow, ich glaube, ich kann das doch. Nee, ich kann das. Eigentlich kann es gar keinen besseren für mich geben, als für meine Kunden geben, als mich. Ja? Und darum geht es mir eigentlich in dem Prozess. Ganz viel. Und ich nenne das ja mittlerweile auch ein bisschen Servant Leadership. Also diese Idee von, also Servant Leadership ist eigentlich eine Führungsdisziplin, womit ich auch in Firmen gehe, aber auch im privaten Bereich ist diese Idee von, wie können wir denn ein Servant Leader werden? Also jemand, der der Welt dient, der der Welt etwas zurückgibt. der strategisch denkt, der eine Community aufbaut, der gut für die Welt, gut zu den Menschen ist. Und in diese Art von Businesses möchte ich sehr gerne aufbauen. Ja, sozusagen Servant-Business-Ideen, könnte man sagen.
Das hört sich gut an und nach einer sehr, sehr schönen Mission. Wenn du es vergleichst mit deinem letzten Job bei Bayer, wie fühlt sich das jetzt an, auch mit den ganzen natürlich Herausforderungen, vor denen man als Selbstständiger, als Unternehmerin steht? Denkst du ab und zu mal zurück an den sicheren Hafen der der Festanstellung oder ist es nie ein Thema?
Also ich denke schon zurück und alles, was ich dann denke, ist Gott sei Dank, Viola, hast du damals diese Entscheidung getroffen, weil ich heute verstanden habe, dass der Grund, warum ich immer angeeckt bin, der Grund, warum ich so unglücklich war, ist, dass einer meiner größten Lebensmotive die Freiheit ist. Und die konnte ich nie leben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, zurückzugehen in irgendein Angestelltenverhältnis. Niemals. Also ich weiß gar nicht, Johannes, mal ganz im Ernst, was machen wir in 10, 20 Jahren? Ich weiß es gar nicht. Ne? Und wie entwickelt sich unser Coaching-Markt? Ich habe keinen Plan. Wir haben ja noch ein paar Jahre zu leben im besten Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich machen werde, aber definitiv werde ich nicht mehr irgendwo in einen Bürojob fahren. Wenn das diese Form überhaupt noch gibt in 10 bis 20 Jahren, das ist natürlich auch noch die Frage. Und werde meine Zeit und meine Lebenskraft da reinstecken, dass ich irgendwelche PowerPoints male oder Excel-Listen pflege oder Projekte auf den Markt bringe, die genauso gut jemand anders auf den Markt bringen kann. Ja? Sondern ich liebe das, meine Einzigartigkeit zu leben und mein Potenzial zu leben und ganz nah an mir zu sein und an dem, was ich tun kann. Und das sind dann immer noch am Ende die Jobs, die wir uns selber kreieren. Ne?
Das klingt so, als hättest du dir Ressourcen aufgebaut, erarbeitet, wo du für dich weißt, dass du sie eigentlich nie verlieren kannst. Also das Thema Sicherheit, das wir alle ja irgendwo brauchen, egal woher wir sie nehmen, ziehst du jetzt nicht aus deinem aktuellen existierenden Business.
Die größte Sicherheit habe ich doch in mir selber und in meinen eigenen Fähigkeiten, Geld zu verdienen. Ich bin noch nicht sicher, wenn ich abhängig bin von irgendeinem Chef oder irgendeinem Unternehmen, was morgen auch zumachen kann. Oder der Chef wechselt und er fängt an, mich zu mobben und zu dissen, weil irgendwas los ist. Das habe ich auch schon erlebt. Es gab viele Chefs, einfach weil ich so gut war, die dann ein Riesenproblem mit mir gekriegt haben. Und dann hatte ich ein Riesenthema und dann wurde ich bei der nächsten Gehaltsrunde nicht mit berücksichtigt. Und das ist doch eine super Abhängigkeit. Was ist dann daran sicher? Also heute muss ich sagen, daran ist nichts sicher. Das Einzige, was sicher ist, bist du, sind deine Fähigkeiten, sind deine Kompetenzen, deine Tools, die du hast. Also ich habe heute noch ganz andere Geldquellen. Das ganze Thema finanzielle Freiheit, das passt ja hier gar nicht rein, ist auch noch ein Riesenthema geworden, was ich nie verstanden habe, als ich angestellt war. Nie so, weil ich es ja nie musste. Ja? Aber da ist so viel noch dazugekommen. Wir können ja auf viele Arten und Weisen Geld kreieren. Und ich habe immer einen Satz, den ich sehr gerne sage. Und dieser Satz heißt, Gehalt ist nur ein Limit. Weil das habe ich gelernt in den vergangenen Jahren. Egal wie viel Geld du verdienst in deinem Angestelltenjob, dein Chef bestimmt es, der Tarifvertrag bestimmt es, die Firma bestimmt es. Wenn du selbstständig bist, kannst du alles verdienen, was du dir vorstellen kannst.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und das merkt man auch, wenn man mit dir spricht, dass du einfach in diesem Prozess ja, diese Sicherheit in dir gefunden hast. Und das ist sehr schön zu hören und sehr schön zu sehen. Viola, bist du ein spiritueller Mensch?
Sehr.
Was bedeutet das für dich?
Ich habe irgendwann mal auf meiner Reise gelernt, dass es noch mehr gibt da draußen. Dinge, die wir nicht sehen, die wir vielleicht fühlen können, auf eine andere Art und Weise fühlen können. Und tatsächlich benutze ich heute Spiritualität auch in meinem Business. Also ich habe eine Verbindung. Ich habe eine Verbindung zur geistigen Welt, zum geistigen Team. Ich habe ein geistiges Team, was ich sozusagen auch in meinem Business tatsächlich mit involviere. Das heißt, da frage ich auch nach Entscheidungen oder gehe aus der Intuition heraus, lade mir Informationen runter, die für mein Business relevant sein könnten. Von da, du hörst schon, kurze, knackige Antwort. Sehr, ja. Ich bilde tatsächlich auch, wenn Menschen, und das ist mir aber ganz wichtig, dass wenn Menschen einmal die das Business verstanden haben, wie das funktioniert, die Marketing-Tools, wie das alles funktioniert, eine gute Positionierung haben, das richtige Angebot haben, weil vorher brauchen wir nichts tun, also auch das Ganze manifestieren. Ne? Also du darfst natürlich dem Universum auch was anbieten, von nichts wird auch da nichts kommen. Ja? Das heißt, da eine gute Vorbereitung zu haben. Und dann bringe ich tatsächlich heute auch anderen Menschen bei, in einem ganz exklusiven Seminar, was ich Spiritual Business Master nenne, wie sie diese spirituellen Techniken auch in ihrem Business anwenden können, sozusagen. Wenn gewisse andere Basisdinge geklärt worden sind auch. Von daher kann man schon sagen, dass ich ein sehr spiritueller Mensch bin und das auch nicht mehr trenne. Also für mich gehört alles miteinander zusammen.
Hast du denn ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Philosophie, der du da folgst? Oder was sind da so deine Haupteinflüsse in dem Bereich?
Also ich habe ganz viele verschiedene Mentoren gehabt in dem Bereich, von Access Consciousness über alles Mögliche, Buddhismus, Menschen, die selber einfach Zugänge gehabt haben, mich dabei unterstützt haben, bei mir spirituelle Zugänge zu eröffnen, von Chakren lesen, über Aura lesen, über Mediation. Auch da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und war auch da weltweit bei Leuten halt und habe mir das angehört und habe von denen gelernt und durfte auch von denen lernen, bin auch sehr dankbar für. Ist auch, muss ich sagen, mit einer der allergrößten Entwicklungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, überhaupt das irgendwann annehmen zu können und nicht mal zu denken, du bist ja vollkommen bekloppt, Viola, das ist doch alles nur Fantasie und das denkst du dir doch gerade nur aus und so weiter. Also das auch als ein Teil einer Ebene und Wahrheit anzunehmen, in der wir alle leben, aber die meisten von uns nicht wahrnehmen und nicht gar nicht betrachten eigentlich. Und das habe ich so ein bisschen zu meinem eigenen Konzept zusammengepackt, kann man sozusagen sagen. Also das, was ich meditiere auch ganz anders. Also ich habe meine eigene Art und Weise zu meditieren. Ich kann mich in wenigen Minuten verbinden und bin dann eigentlich fertig mit Meditieren. Deswegen ist das, kann ich nicht sagen, dass ich da irgendeinem Konzept folge, sondern ich folge vor allem mir selber. Und das ist auch der Mut, den ich eigentlich jedem mitgeben möchte, ist, dass wenn du so einen gewissen Zugang gefunden hast, dass es gar nicht mehr darum geht, irgendwelchen Konzepten zu folgen. Klar ist das inspirierend, sich von Dr. Joe Dispenza inspirieren zu lassen. Und es gibt ganz tolle spirituelle Konferenzen, die zum Beispiel dieses Jahr dank Corona online waren. Also ich wirklich bis nachts um 4 vom Rechner saß und mir dann ganz bekannte Leute angehört habe. Sehr, sehr spannend. Die kann man sich alle anhören, aber ich finde so der Ursprung der Spiritualität, der liegt schon in dir selber. Das ist deine Seele, die weiß, was sie will, dass die Intuition, die Seele auch benutzt, um mit dir zu kommunizieren und dem einfach zu folgen und den inneren Kritiker so weit nach hinten zu stellen und zu sagen, sei mal kurz ruhig, das passt schon so, auch wenn du gerade sagst, alles Bullshit, für den Moment lass das mal zu, was da gerade passiert. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und das kommt halt nur aus dir. Das kann dir kein Konzept und kein Lehrer und kein Mentor geben, diese Wahrheit zu sagen, wow, krass, da gibt es noch was. Und das nehme ich wahr. Und ich habe ganz unterschiedliche Menschen in meinem Umfeld, die es ganz unterschiedlich wahrnehmen. Der eine kann eine Aura lesen, der dritte kann channeln oder ist medial unterwegs. Der vierte sieht Farben, wenn er irgendwie meditiert. Der andere hört was. Ich bin eher so ein bisschen so hell, wissend, kann man sagen. Also ich lese eher auch Energiefelder von Menschen. Also deswegen sind doch ganz viele Coaches und Mentees immer sehr überrascht und sagen, Viola, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich so, oh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Schade.
Ja. Hoppla.
Ja, hoppla. Ja, oder irgendwie so, es hilft mir natürlich unglaublich auch in meiner Arbeit, halt Dinge wahrzunehmen und Informationen zu haben, die die erstmal so ad hoc.
So zwischen den Zeilen.
Nicht ausgesprochen wurden.
Sagen. Also so zwischen den Zeilen, klar, zwischendrin. Ja, also die feinen Töne einfach auch zu hören. Ja, und da reinzuspüren.
Sozusagen, ja.
Ja, das ist sehr spannend und ich glaube auch eine ganz, ganz wichtige, wichtige Welt oder auch in Entdeckung, die ich selber auch erst vor so 3 Jahren für mich erleben durfte, dass es da andere Dinge noch gibt. Nichtsdestotrotz ist so ein Leben als Selbstständiger und Selbstständige, vor allem klar, wenn man dann auch daheim ist und ein Homeoffice hat, eine Herausforderung. Man muss sich gut organisieren. Ja? Man kann nicht alles manifestieren. Ja? Man braucht gewisse Routinen und Praxisen. Wie organisierst du dich und dein Leben als Selbstständige? Gibt es da bestimmte Routinen, denen du folgst, denen du hast, die dir einfach helfen, irgendwo strukturiert zu bleiben?
Also wenn ich keine Projekte launche, gerade launche ich noch Projekte nebenbei oder habe jetzt gerade auch das Online-Seminar laufen, dann habe ich eigentlich eine Arbeitsmentalität, das sind 3 Fs, das heißt Fokus, Fokus, Feierabend. Das heißt, ich stehe wirklich morgens früh auf und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch meistens so gegen 8 und um 14.30 Uhr mache ich Feierabend. Und in dieser Zeit bin ich sowas von produktiv, effizient, das Handy kommt komplett weg. Ich gucke nichts, kein Social Media, lass mich nicht ablenken, versuche auch im besten Fall keine Kundentermine reinzulegen, falls es dann doch so ist oder jetzt wie mit uns, mit unserem Interview geht das natürlich vor. Und das hilft mir eigentlich sehr, in meiner Kraft zu bleiben. Und dann weiß ich auch genau, das ist so die Zeit, ja, das ist hier so, da explodiere ich quasi mit Ideen und arbeite Dinge ab und so. Dann habe ich zum Beispiel immer, weil ich hasse so Buchhaltung und Organisatorisches und so kleine Sachen, ich mache mir so eine Liste, wo ich so Kleinigkeiten, irgendwie keine Ahnung, noch mal eine Rechnung korrigieren oder überhaupt Rechnung schreiben oder solche Sachen. Und das mache ich dann zum Beispiel immer montags oder wenn ich es kann, jeden zweiten Montag nur. Also sowas mache ich dann, solche Blöcke. Dann habe ich immer freitags mit meiner Assistentin vereinbart, dass sie hier ist und habe dann da meine Routinen. Das heißt, wir arbeiten dann quasi gemeinsam, auch in einem Raum. So habe ich eigentlich mir so Tage, Routinen eingebaut, wo ich genau weiß, was passiert, wo ich gewisse Themen quasi reinpacke in diese Tage, die dann erledigt werden. Und oder ich habe immer so einen Podcast-Tag, du warst ja auch schon mal in meinem Podcast. Und da habe ich halt immer nur 2 Tage im Monat, wo ich dann Interviewgäste einlade und dafür mache ich die aber an einem Tag sozusagen hintereinander. Ich glaube schon, dass es natürlich Selbstdisziplin braucht, aber auch ein paar schlanke Prozesse. Weil, mal ganz im Ernst, das kennst du wahrscheinlich auch. Ich meine, theoretisch können wir uns totarbeiten. Ne? Also dadurch, dass du jetzt ja selber, und du bist ja auch so ein Mensch wie ich, ja, du hast immer noch eine Idee und dann könnte man noch was machen und dann fällt einem noch was Cooles ein, was man für seine Kunden irgendwie auf den Markt bringen könnte. Das heißt, man könnte sich totarbeiten, wenn man wollte. Ich glaube, das sollte aber nicht das Ziel sein, warum wir selbstständig geworden sind. Das sollte auch nicht das sein, wie wir anderen das vorleben. Also auch gerade meine Kunden sehen sich ja nach mehr Selbstbestimmung, nach mehr Freiheit, nach mehr Zeit für sich selber. Und deswegen muss ich mich manchmal selber ermahnen, dass ich mich dann wieder an diese Sachen halte. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich mich abends wieder hinsetze und meinen Laptop nehme und irgendwas an meiner Website noch rumbastle, weil es mir gerade in dem Moment Spaß bringt. Aber das mache ich dann halt auch einfach gerne. Ja, das ist dann auch eine andere Hausnummer.
Das ist dann ein kann oder er will. Ja. Aber wann machst du Feierabend? Habe ich das richtig verstanden? Du fängst um 8 an und machst um 14.30 Uhr Feierabend.
Ja. Ich gehe dann mit meinem Hund Gassi, mittlerweile wird es ja schon früher dunkel, das heißt, ich muss schon ein bisschen früher raus. Ich mache mir dann meistens erst was zu essen, auch zum Mittag, gehe dann mit meinem Hund Gassi und genieße dann quasi den restlichen Tag. Gehe zum Sport, ich habe eine Mitgliedschaft in einem Wellness, sehr schönen Wellness-Tempel hier um die Ecke, was jetzt leider, ja, dank Corona natürlich ein bisschen eingeschränkt nur ist dieses Jahr. Aber das ist so eigentlich das, weil natürlich das auch das Leben ist, also das ist der Lebensumstand, den ich mir natürlich auch mit erarbeiten möchte, wenn ich in eine Selbstständigkeit gehe.
Ne? Stark. Und du sparst das nicht auf, ne? So für irgendwann mal, sondern du sagst, Moment mal, so will ich eigentlich leben, deshalb organisiere ich mein Leben gleich so und schau dann, dass ich es passend mache, dass ich es hinbekomme in dem Rahmen und sagst nicht, ich muss jetzt hier mal reinhauen noch ein paar Jahre und dann irgendwann kann ich um 14 Uhr Feierabend.
Das wäre wieder so eine klassische Angestelltenmentalität, ne? So dieses, ich ziehe das jetzt hier durch, egal ob es mir gut geht oder schlecht geht. Und wenn ich dann in Rente gehe, dann habe ich ein tolles Leben. Ja, du weißt auch nicht, was dir morgen passiert. Ne? Und das war ja auch diese Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ne? Was passiert, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Dann ist es ja jeder Tag wert, gelebt zu werden und natürlich auch, dass ich halt mein Bestmögliches an dem Tag gegeben habe, für wen auch immer oder jemand anderes. Ne? Aber ich muss auch sagen, Kunden gehen bei mir immer vor. Also wenn ich einen Call mit meinen Mentees habe, dann gehe ich auch nicht ins Wellness, sondern dann setze ich mich auch abends um 7 nochmal hin und mache mit denen 2 Stunden Call oder so. Also ich bin da sehr locker und sehr flexibel. Also das geht wirklich nur um die Zeit, wo ich mich selber organisiere für die To-Dos, die ich halt habe.
Ja gut, und ich meine, das ist mal so ein Ordnungsrahmen. Also ich denke, es hilft mir auch grundsätzlich einfach mal sagen, das ist das Ideal, so würde ich das gerne haben. Ja, 8 bis 14.30 Uhr maximal arbeiten, ja, So, und dann natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich muss man flexibel sein, aber wenn man sich einmal so sein Ideal, zumindest jetzt für jetzt, ja, mal festgelegt hat, dann fällt es einem ja auch viel einfacher, sich daran zu orientieren oder dann auch hinzukommen. Wenn ich irgendwie gar nicht definiere, wie ich es gern hätte, ja dann, wie soll ich dann jemals hinkommen?
Ja. Klar, ja, klar, klar. Und es gibt ja auch ganz viele, die immer propagieren, du musst hart arbeiten und so weiter in der Selbstständigkeit und auch noch nachts und das noch machen. Und ich kann das auch bestätigen, dass ich solche Phasen hatte und auch immer noch habe, ja. Aber Selbstständigkeit darf auch leicht sein. Also so viele haben diese Glaubenssätze, Selbstständigkeit, da musst du hart arbeiten, Erfolg muss dir hart erarbeitet sein. Und das füttert natürlich all diese Glaubenssätze. Ja, da darf man sich auch selber mal ganz, ganz klar, finde ich, immer wieder, gerade eben auch als Unternehmer, wir hatten es ja schon die ganze Podcast-Folge über, das Mindset überprüfen, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum hustle ich hier so viel? Was ist denn da eigentlich los in mir? Und wollte ich nicht wirklich was anderes für mich erreichen? Und wenn ich das tue, was ist eigentlich in mir? Also warum glaube ich, das tun zu müssen? Ja, ich muss mich auch manchmal bremsen und sagen, ja, Viola, dann kommt halt der Online-Kurs 2 Monate später. Was soll jetzt halt, ne? Also von der Sache her. Und deswegen... Ja, wir haben ja jetzt viel mehr die Möglichkeit, uns selber zu reflektieren, zu spiegeln als Selbstständige, weil wir müssen ja nirgendwo mehr hin und irgendwo sitzen von 9 bis 5 und am schlimmsten Fall noch später. Wir setzen uns in den meisten Fällen unsere Deadlines selber und das ist ein Rahmen, den wir einfach auch flexibel nutzen sollten, finde ich.
Mhm. Sehr schön. Viola, wir kommen so langsam schon zum Ende unseres wunderbaren Gesprächs. Du hast es schon erwähnt, du liest dann doch das ein oder andere Buch und bildest dich weiter. Das habe ich mir auch schon gedacht. Gibt es ein Buch, wo du sagst, boah, das sticht aus allen anderen heraus, das hat mich am meisten beeinflusst?
Also es gibt ein Buch, das hat mich in diese ganze Welt dieser amerikanischen Seminare mit reingetragen und hat mir so Denkweisen aufgemacht, die Amis ja wirklich mitbringen. Ne? Die sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär und hey, alles ist möglich, was soll denn das? Und das ist ein ganz schlankes, schmales, kleines Buch von T. Harv Eker. Und das heißt Master of a Millionaire Mind. Mhm. Oh, es heißt sogar auf Englisch Secrets of a Millionaire Mind, sehe ich gerade. Von daher gar nicht Master, Secrets of a Millionaire Mind. Und das ist so ein Buch, da wird eigentlich ganz klar das Thema Money Mindset so auf den Punkt gebracht. Das hat zwar noch nicht meine Probleme gelöst, aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich ein Problem habe und dass ich da dringend dran arbeiten sollte.
Ja. T. Harv Eker, Secrets of a Millionaire Mind. Cool, vielen Dank. Genau. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Werde ich mir auch mal besorgen. Sehr schön. Viola, meine letzte Frage heute an dich zumindest. Was würdest du denn der kleinen Viola von Beginn an jetzt als große Viola raten? Was wäre so dein Nummer-1-Tipp, den du ihr geben würdest für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben?
Ich würde ihr sagen, dass sie immer an sich selber glauben soll und dass sie alles schaffen kann und dass der Einzige, der ihr Leben glücklich, selbstbestimmt oder in welcher Form auch immer gestalten kann, sie selber ist. Dass sie sich von niemandem was einreden lassen braucht und nichts anderes glauben braucht. Und dass sie alles schaffen kann.
Sehr schön. Das ist doch ein wunderbarer Tipp. Viola, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz persönlich als Viola und für dein Business alles, alles Gute. Vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte. Und danke, liebe Zuhörer, fürs lange Zuhören, dass ihr uns so lange gefolgt habt.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.